Hallo, liebe Formel-1-Fans. Michael Schmidt und ich sind zurück aus Monaco. Wir haben einen sehr emotionalen Charles Leclerc-Sieg gesehen, der erste für ihn dieses Jahr. Aber ansonsten, Michael, war es doch eher ein langweiliges Rennen. Hätte man das irgendwie verhindern können?
Ja, also erstmal zu Monaco. Die Leute schimpfen immer, es ist ein langweiliges Rennen. Es ist ja eigentlich immer schon so gewesen, dass man schwer überholen kann. Ich finde, dieses eine Rennen, das so ganz anders ist wie alle anderen, muss man ertragen können. Gerade wenn man 24 Grand Prix im Kalender hat, stellen wir uns vor, die würden alle gleich ablaufen, ganz schlimm. So hat man wenigstens was, worüber man sich beschweren kann. Der Samstag ist immer das absolute Highlight. Mir reicht das eigentlich schon. Und der Sonntag hätte sicher besser laufen können. Wir hatten halt einfach das Pech, dass wir eine rote Flagge in der ersten Runde hatten. Das ist eigentlich der Super-GAU jetzt in Bezug auf das Rennen selbst. Denn dadurch wurde allen der Pflichtboxenstopp weggenommen. Die konnten den quasi in dieser Pause bis zum Restart durchziehen. Und dann standen eigentlich alle auch noch auf den falschen Reifen aus Sicht der Spannung gesehen. Denn die Vorderen hatten die harten Reifen, die dahinter die Medium-Reifen, dann wieder harte Reifen. Also insofern war das natürlich schon ein Spannungskiller.
Die erste Runde war hingegen total turbulent. Sergio Perez, Kevin Magnussen haben einen Riesencrash gehabt. Nico Hülkenberg konnte leider nicht mehr ausweichen, wurde dann auch involviert. Was mich persönlich ein bisschen verwundert hat, die Sportkommissare haben das relativ schnell zu den Akten gelegt. Das wurde nicht mal bestraft oder da gab es keine Konsequenzen. Wie siehst du das? Wer hatte da Schuld oder was war da eigentlich los?
Ja, es fällt irgendwie auf, seit der Magnussen da 10 Strafpunkte hat, lässt man den so irgendwie in Ruhe. Er war ja auch schon im Training mal hin und wieder in die eine oder andere Situation involviert. Einmal war er auch das Opfer, da hat ihn einer im Tunnel aufgehalten. Das war eine ziemlich gefährliche Situation. Hier muss man sagen, Hülkenberg hat zu mir nach dem Rennen gesagt, da muss er rausziehen, da muss er merken, da kommt er nicht weiter. Er war nicht weit genug vorne und er muss wissen, dass die Leitplanke da, das ist ja keine Gerade zum Casino hoch, das geht ja in so Schlangenlinien. Und aus Sicht des Fahrers schaut das wirklich aus wie so ein paar S-Kurven, dass eben da die Leitplanke reinkommt und dann ihm irgendwie der Platz ausgeht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, der wäre gar nicht mehr rausgekommen, selbst wenn der eine Vollbremsung macht, wäre ihm der Perez über das Rad gefahren. Der war ja mit seinem linken Vorderrad schon zwischen den Red Bull-Rädern. Und da hoch fahren alle irgendwie parallel, gerade in der Startrunde. Ich glaube noch nicht mal, dass der Magnussen das Ziel hatte, den Perez da zu überholen. Das muss der wissen, dass es sowieso nicht geht. Bis darauf, dazu war er zu weit hinten. Ich glaube, der kam aus der Falle nicht mehr raus. Und das hat die Rennleitung wohl auch so gesehen. Das war ein Startunfall, wie er in Monaco immer passieren kann. Er ist hier an der ungünstigsten Stelle passiert. Er ist da richtig schnell darauf. Also ich würde mal sagen, die hatten bestimmt schon 240 drauf. Man hat ja auch gesehen, was von diesem Red Bull übrig geblieben ist. Das war mehr oder weniger nur noch das Cockpit, quasi das Monocoque. Alles andere war abgerissen. Also es war ein Riesenschaden. Bin mal gespannt, ob das Monocoque selbst überlebt hat. Da wird man sicher einiges reparieren müssen. Perez hatte schon ziemliches Glück. Er hat ja gesagt, er ist ziemlich durchgeschüttelt worden. Wie gesagt, Hülkenberg war dann schon fast vorbei, wurde dann von Perez, der sich ja mehrmals dann im Plankenbillard gedreht hat, gerade noch am rechten Hinterrad erwischt, war dann auch draußen für Haas, was natürlich wirklich die schlechtestmögliche Lösung. Beide Autos verloren in der Startrunde. Es war ja klar, dass die auch nicht mehr reparabel waren. Die beiden Haas waren auch ziemlich beschädigt. Also insofern, wie gesagt, fürs Rennen war es so eine Art Anti-Climax. Jetzt kommen viele und sagen, ja, dann sollte man halt eine Regel einführen, dass in einem Fall, wenn eine rote Flagge gleich am Anfang des Rennens kommt, sollte man dann einen weiteren Pflichtboxenstopp einführen. Ich halte das für Blödsinn. Das wäre wieder so eine Regel, wo man alles wieder erklären muss. Das wäre, wie man im Fußball sagt, wenn bis zur 85. Minute kein Tor fällt, dann kriegt die Mannschaft einen Elfmeter, die mehr Einwürfe oder mehr Eckstöße bis dahin hatte. Man könnte sich überlegen, ganz generell, ob man während einer roten Flagge, also während einer Unterbrechung, überhaupt Reifen wechseln darf. Bloß, dann kommen natürlich wieder Leute, ich habe einen Reifenschaden oder zum Beispiel der Zu hätte ja sagen können, der war der allerletzte dann, der musste durch die Trümmer noch durch. Ich bin da über Trümmer gefahren, das wäre zu gefährlich, jetzt mit den gleichen Reifen wieder zu starten. Also so oder so, es gibt da keinen Königsweg.
Ja, ich war generell einfach erschrocken über die Bilder. Wie du sagst, da war nur noch das Monocoque vom Perez-Auto übrig und auch die Fotografen hatten wahnsinnig viel Glück. Da ist ja echt alles davon geflogen. Also toi, 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 dass da nichts weiter passiert
ist. Ja, man muss dazu sagen, noch einmal, in der Vergangenheit wäre das viel, viel schlimmer abgegangen. Mhm. Gerade weil du sagst Fotografen. Ich habe ja ganz am Anfang, als ich angefangen habe, war ich auch Fotograf, also so nebenher so ein bisschen. Und wir sind beim Start immer da oben in der Steigung gestanden, hinter der Leitplanke. Da gab es aber keinen FIA-Sicherheitszaun. sondern nur die dreistöckige Leitplanke. Und da werden einem die Trümmer richtig um die Ohren geflogen. Also die hatten ja noch Glück, dass da noch ein Zaun dazwischen ist. Natürlich stehen die Fotografen an den Löchern und durch so ein Loch kann auch was kommen. Das haben wir ja damals bei dem Unfall zwischen Ralf Schumacher und Jacques Villeneuve in Melbourne gesehen. Also das ist ein gefährlicher Platz, wenn man da den Start fotografieren will. Und vor allem, wenn im hinteren Feld was passiert. Man ist ja eigentlich auf die Spitze fixiert, macht da seine Fotos und hält dann vielleicht noch drauf und denkt gar nicht mehr dran, dass es hinten auch noch krachen kann. Und das waren ja eigentlich die letzten 4, 5 Autos, wo es passiert ist.
Ja, also insofern Glück gehabt. Anderes Thema, Red Bull an diesem Wochenende in Monaco. Da ging es ähnlich wie in Imola ja schon am Freitag schwierig zu. Ich finde, Max Verstappen war dieses Wochenende überhaupt für die besten Sprüche bekannt. Mhm. Am Freitag hat er gesagt, das Auto hüpft wie ein Känguru. Mhm. Hat sich am Samstag dann weiter so durchgezogen. Das war dann auch nicht so von Erfolg gekrönt. Und ja, am Sonntag dann auf dem gleichen Platz, auf Platz 6 dann im Ziel angekommen. Denkst du, die sind jetzt wirklich verwundbar und wo liegen eigentlich die Probleme genau?
Sie sind verwundbar, weil Ferrari und McLaren näher gekommen sind. Ich würde mal sagen, so im Mittel sind die nur noch so ein Zehntel weg von diesem Red Bull. Da darf dann natürlich nichts mehr schiefgehen, so weder strategisch noch von der Abstimmung her. Und weil sie so nah dran sind, McLaren und Ferrari, sieht man jetzt plötzlich die Schwächen des Autos, die der ja schon immer hatte. Bloß die haben wir nicht gemerkt, weil das so überlegen war. Wir haben es ein einziges Mal gemerkt, letztes Jahr in Singapur. Da sagt man, ja, es hat mal schief gelaufen. Aber da hat Verstappen und Perez und Verstappen haben da schon gesagt, das Auto ist relativ schlecht über Bodenwellen. Sie müssen zu hart fahren, um das Auto im optimalen Aerodynamikfenster zu halten. Und das ist natürlich dann gerade auf Rennstrecken wie Singapur, Monaco, Montreal wird wahrscheinlich eine weitere sein, ist es dann schwierig zum Fahren. Jetzt, wie gesagt, wenn man ohnehin eine halbe bis eine Dreiviertelsekunde in der Hinterhand hat, dann spielt das keine Rolle. Da hat man halt dann mal 2, 3 Zehntel Vorsprung nur. Aber diesmal, wenn einer ein Zehntel dran ist, dann hat man eigentlich keine Chance. Und du hast schon gesagt, das Wochenende in Monaco ging ja eigentlich gleich los wie in Imola. Also die waren mit dem Setup komplett daneben. Es war ein bisschen eine andere Geschichte. In Imola hatte man viel mehr Angst vor dem Asphalt, dass die Reifen zu körnen beginnen. Da hat man mit viel zu viel Abtrieb angefangen. Das konnte man am Samstag dann noch einigermaßen korrigieren. In Monaco war es wirklich das Problem. Bodenwellen, Curbs, das Auto unruhig, es springt. Und durch dieses Springen kriegt man natürlich auch keine Reifentemperatur, weil die Reifen weniger Kontakt zur Straße haben. Und das konnte man eigentlich nicht beheben. Man ist eine Stufe weicher gegangen, aber das war dann schon das Maximum. Sonst wären sie aus ihrem Aerodynamikfenster rausgefallen, hätten noch weniger Abtrieb produziert. Das wäre natürlich in Monaco ganz schlecht gewesen. Das heißt, es gab eigentlich keine richtige Lösung. Und als das ins Qualifying gekommen ist, man hätte vielleicht bei einer idealen Runde Startplatz 3, 4 wäre sicher möglich gewesen. Verstappen hat dann das Unmögliche versucht und ist dann im letzten Versuch im Q3, hat er die Leitplanke touchiert. Da sieht man schon, auch er ist absolut am Limit und da ist es halt schiefgegangen. Startplatz 6 und von da hinten war natürlich nichts zu machen. Vielleicht, wenn alle auf den ursprünglichen Reifen gestartet wären, so wie es geplant war, wäre vielleicht noch 1, 2 Plätze weiter nach vorne gekommen mit einer schlauen Strategie. So aber war eigentlich alles in Stein gemeißelt. Die Top 10 sind ja so angekommen, wie sie gestartet sind.
Ich hatte ja eingangs auch schon gesagt, Charles Leclerc, der Sieg war sehr emotional, weil es war sein erster Heimsieg. Für Ferrari war es der zweite Sieg jetzt in diesem Jahr. Ich fand es auch lustig, Fred Vasseur und er sind ja wirklich noch ins Hafenbecken gesprungen, so ganz traditionell nach dem Rennen für den Sieg. Denkst du denn generell, dass Ferrari jetzt wirklich ein ernstzunehmendes Siegerteam in dieser Saison ist, nachdem jetzt einmal Carlos Sainz und einmal Charles Leclerc gewonnen hat?
Ja, ich denke, der Ferrari hat sicher über den Winter von den Top-Teams den größten Fortschritt gemacht. Während der McLaren ja eigentlich sogar ein bisschen zurückgefallen war und dann erst mit diesem großen Upgrade in Miami aufgeschlossen hat. Beim Ferrari war es so, der war ja auch in Miami und das war noch das Basismodell schon relativ nah dran. Jetzt kam das Upgrade in Imola, da war man sogar ein bisschen enttäuscht, weil man sich da eigentlich auch schon Siegchancen ausgerechnet hat. Aber ich glaube, das ist immer so. Die Autos sind so komplex heute und vor allem, wenn so große Aerodynamikpakete kommen, braucht es 1, 2 Rennen, bis man das verstanden hat. Und man wird jetzt sicher Montreal und wahrscheinlich auch noch Barcelona abwarten müssen, um zu sehen, wie gut dieses Paket wirklich ist. Barcelona ist ja dann die klassische Strecke, wo man aufgrund des Layouts dann auch sieht, funktioniert die Aerodynamik. Jetzt kam natürlich Monte Carlo Ferrari ein bisschen entgegen. weil das Auto ist mit Abstand das Beste über Körbs und Bodenwelle, auch besser als der McLaren. Also der fährt da wie so ein Rolls-Royce über die Unebenheiten. Und man hat ja gesehen, im Prinzip war Charles Leclerc eigentlich unschlagbar. Er hat am Freitag mit den Medium-Reifen im ersten Training dominiert. Er war zwar nur Fünfter, aber der schnellste der Medium-Reifen-Fahrer. Das Nachmittagstraining hat er dominiert. Das dritte Training war er vorne. Und es kam dann erst so ein kleiner Bruch im Q1 und Q2. Da war plötzlich irgendwie der Rhythmus gebrochen. Er hat dann auch selber gesagt, er kam nicht so rein. Und dann kam noch die Nummer mit dieser Werbebande, die ja auch Lando Norris fast zum Verhängnis geworden wäre. Er hatte die unterm Frontflügel, man hat es erst gar nicht gemerkt. Das Vasseur hat mir erzählt, das hat 20 Punkte Abtrieb gekostet. Dann musste der auch kurz vor Schluss nochmal rein, das Zeug entfernen und nochmal raus, damit er sicher weiterkommt. Und dann im zweiten Training ist es, im Q2 ist es dann langsam besser geworden. Leclerc hat es dann so erzählt, im Qualifying fährt man ja dann nochmal schneller als im dritten Training, das ja eine Art Generalprobe ist. Und wenn man dann schneller in den Kurven ankommt, verschiebt sich natürlich alles wieder ein bisschen. Das ist wieder fast ein ganz anderes Auto und das muss man sich erstmal anpassen. Auch von der Einstellung her, Luftdrücke, Frontflügeleinstellung. Er hat ja dann etwas mehr Frontflügel im Q3 gegeben und dann ist er wieder geflogen. Also er war der schnellste Mann und er hat auch verdient gewonnen. Und ich glaube auch ohne die rote Flagge, das heißt mit der ursprünglichen Reifenwahl, hätte er den Grand Prix dominiert. Er wäre so oder so langsam gefahren wahrscheinlich, weil er einfach nicht wollte, dass hinten da Lücken entstehen und hätte dann das Rennen meiner Ansicht nach nach Hause gefahren. Das Einzige, wo man bei Leclerc jetzt ein bisschen aufpassen muss, ist die Motorensituation. Es war ja kurz vor dem Qualifying, musste der Motor gewechselt werden. Da war wieder Alarm. Wir erinnern uns, es kam schon in Imola der dritte Motor zum Einsatz, weil die Antriebseinheit von Miami, da gab es ein paar, ja, sagen wir mal, Unregelmäßigkeiten in den Daten. Da hat Ferrari erstmal diesen zweiten Motor, im Pool rausgenommen. Die wollen ihn in Montreal jetzt wieder einsetzen im Freitagstraining. Für die letzten zwei Rennen war ihm die Nummer zu heiß. Wie gesagt, das war jetzt der dritte Motor, der erst in Imola ins Auto kam, der eigentlich kaum Kilometer drauf hat. Und da hat sich dann ein leichter Druckverlust im pneumatischen Ventilsystem rausgestellt. Das kann in Monte Carlo haarig werden, wenn es eine lange Safety-Car-Phase gibt. Da wird mehr Luft verbraucht. Man wusste ja vorher nicht, wie es läuft. Also wenn da, keine Ahnung, 10, 15 Runden hinter dem Safety Car gefahren wären, hätte das ein Problem werden können. Man hat den Motor jetzt wieder rausgenommen, wird ihn in Montreal wieder einsetzen. Also er ist schon beim dritten Motor und zwei von denen haben so einen kleinen Schuss, würde ich sagen. Das könnte hinten raus, es sind ja nur 4 Motoren erlaubt in der ganzen Saison, könnte hinten raus schon mal eine Strafe geben. Also spricht jetzt ein bisschen gegen Leclerc. Aber generell, weil du gesagt hast, wie gut ist der Ferrari? Ich glaube, der Ferrari ist auf bestimmten Rennstrecken das beste Auto. Also Rennstrecken wie Imola eigentlich, da war halt das Paket noch zu neu, Monte Carlo, Montreal, Singapur, ist vielleicht auf den Strecken wie Barcelona und Silverstone noch nicht ganz so gut, da ist der McLaren besser. Ich würde sagen, das ausgewogenste Auto ist eigentlich der McLaren, der kann alles, der ist jetzt auch in den langsamen Kurven besser geworden. Der Red Bull hat seine Schwächen, wie wir schon gehört haben, auf Asphalt, wo die Reifen körnen könnten und auf Curbs und Bodenwellen. Also man muss eigentlich den McLaren fast als das beste Auto einschätzen, aber das ist so minimal, die Abstände da vorne. Wenn da das Kleinste schief geht, gewinnt mal der eine und der andere und ich glaube, wir atmen alle auf. Es wird keine Verstappen-Show werden dieses Jahr. Er muss für seine Siege kämpfen, das ist gut so.
Das finde ich auch nochmal spannend, was du gerade gesagt hast mit dem Motor, weil wir haben ja alle immer vorher vom Monaco-Fluch für Charles Leclerc geredet. Im Endeffekt musste er dann schon wieder ein bisschen nervös sein, hat es aber trotzdem geschafft. Was ich noch spannend fand, dass Fred Vasseur auch gesagt hat, dass er wesentlich relaxter gewirkt hat in diesem Jahr. Auch wie jetzt du meintest mit dem Werbebanner und so. Das hat ihn dann halt auch nicht aus dem Tritt gebracht und das war wohl letztes Jahr nicht der Fall. Da war er wohl nicht so entspannt. Also insofern glaube ich, ist er auch mental wohl ganz gut für den Rest der Saison aufgestellt.
Ich glaube, das merkt man jetzt auch beim Verstappen. Er wird gereizter in seinen Ansagen am Funk, weil er jetzt plötzlich merkt, na, es läuft jetzt nicht mehr so ganz einfach. Jetzt sind da andere da, die ihn besiegen können, wenn bei ihm nicht alles klar läuft. Also jetzt, ob es vom Auto her ist oder vom Timing der Qualifying-Runden oder vom Setup, was auch immer. Und da ist es natürlich dann schon so, dann fährt man verkrampfter, dann will man noch mehr ans Limit, will das Unmögliche möglich machen. Und Leclerc hat jetzt schon wieder das Gefühl, hey, ich bin eigentlich wieder in einer Situation wie vor 2 Jahren zu Beginn der Ground-Effekt-Ära, wo er ja 3 Rennen gewonnen hatte, wo das Auto richtig gut lief. Und ich glaube, das gibt ihm Sicherheit und er ist vom Fahrer für mich auf jeden Fall einer, der Verstappen herausfordern kann.
Du hattest McLaren jetzt schon so ein bisschen angeschnitten. Wir hatten auch mit Fred Vasseur in der Presserunde drüber geredet. Alle haben bisher Red Bull als den haushohen Favoriten irgendwo gesehen oder halt als den Favoriten. Eigentlich kündigt sich jetzt schon auch so ein bisschen ein Kampf zwischen Ferrari und McLaren dann im Endeffekt an. Was denkst du da nochmal im Detail? Wie sind die jetzt gerade vom Level her gegenüber einander aufgestellt?
Ja, wie schon gesagt, ich glaube, der McLaren ist im Moment das ausgewogenste Auto, weil er keine ausgewiesene Schwäche hat. Er ist nach wie vor extrem stark in schnellen Kurven. Und das Problem in den langsamen Kurven, das man ja eigentlich mit dem Upgrade direkt gar nicht so gelöst hat, das löst man insofern, dass man sagt, wir sind so gut in den schnellen Kurven, wir geben da vom Setup ein bisschen, wir opfern da ein bisschen was und schauen, dass wir ein bisschen mehr Federweg haben in den langsamen Kurven oder dass wir die Aerodynamik ein bisschen mehr optimieren für die langsamen Kurven. Und das zeigt, dass man unbedingt mit McLaren rechnen muss. Bei McLaren ist ein bisschen das Problem, die haben zwei Fahrer, die fahren auf Augenhöhe fast schon. Also zumindest mal auf eine Runde im Training. Der Piastri war das zweite Mal jetzt vor Norris. Im Training in Imola ist er durch die Strafe erst nach hinten versetzt worden, aber er war zweimal Zweiter. Der Kerl macht eine unglaubliche Figur, wenn man bedenkt, der ist erst eine volle Saison gefahren und jetzt 8 Rennen und fährt schon mit Lando Norris um die besten Startplätze, quasi auf seinem Niveau, auf diese eine Runde. Da sieht man mal, was der für ein Potenzial hat. Lando Norris ist immerhin schon im 6. Jahr und von dem wissen wir, dass es ein absoluter Topfahrer ist. Also der Piastri muss vielleicht noch ein bisschen beim Reifenmanagement lernen. War jetzt in Monaco kein großes Thema, weil er so langsam gefahren wurde. Er hat gesagt, er hat das Gefühl gehabt, er fährt ein Formel-2-Rennen, das war noch langsamer als Formel 2. In Imola hat man es phasenweise wieder gemerkt, da ist der Norris dann noch ein bisschen cleverer oder ein bisschen erfahrener. Aber der Piastri wird kommen und ich sagte, in der zweiten Saisonhälfte werden die sich wahrscheinlich die Punkte wegnehmen. Da wird es dann keine Stallregie mehr bei McLaren geben. So in dem Sinne, wir haben nur ein Upgrade oder eineinhalb Upgrades und dann kriegt der Norris das eine und der Piastri das halbe. Der Piastri wird in der zweiten Saisonhälfte dann auch die Sicherheit haben, zu sagen, hey Leute, wenn es wirklich nur eins gibt, dann werfen wir eine Münze oder wie auch immer. Also das wird da sicher noch ein bisschen heißer, dieser Kampf. Im Moment hält sich da Piastri sehr klug zurück. Das muss man sagen, das ist auch unglaublich für so einen jungen Burschen, dass der da ja, das relativ cool genommen hat, dass Lando Norris in Miami das volle Upgrade-Paket bekommen hat und er nur das halbe. Aber der weiß, die meine Chance kommt. Es macht jetzt keinen Sinn, hier einen Aufstand zu machen wegen sowas. Er war ja auch mit dem halben Paket ordentlich unterwegs. Also ich würde mal sagen, McLaren ist unglaublich gut aufgestellt. Vor allem für die Konstrukteurs-WM, das muss man dazu sagen. Die zählt ja auch noch. Perez schwächelt gerade ein bisschen und im Moment ist Verstappen der große oder der einzige Punktelieferant. Das spricht natürlich auch für Ferrari. Konstrukteurstitel sind hier natürlich auch ganz stark aufgestellt, weil der Sainz ist auch ein zuverlässiger Punktelieferant. Der war jetzt wieder auf dem Podium gestanden. Also da muss Red Bull schon aufpassen.
Ja, viele sagen ja auch, McLaren hat wirklich mit einer der besten Fahrerpaarungen, stimme ich dir zu. Also Piastri finde ich wirklich sehr positiv überraschend. Apropos überraschend, Mercedes hat in Monaco überrascht. Lewis Hamilton hatte, glaube ich, ein Training auch dominiert. Wie schätzt du die gerade ein? Sind die jetzt total auf dem aufsteigenden Ast?
Ich würde sagen, ja, weil Russell haben ja nur ein paar Tausendstel gefehlt, dann wäre er in die Top 3 im Qualifying reingefahren. Hamilton hat wirklich lange so gewirkt, als könnte er das auch. Hatte dann wieder im Qualifying so das eine oder andere Problem. Er hat es dann auf den neuen Frontflügel geschoben, den nur George Russell bekommen hat. Dazu die Vorgeschichte. Schoblin, der Chefingenieur, hat vor dem Monaco-Wochenende beide Fahrer informiert. Wir haben hier nur einen Frontflügel von den neuen. Der war ursprünglich erst für Barcelona geplant. Aber statt einer Entwicklungs- und Produktionszeit von 8 Wochen, die wurde auf 5 Wochen verkürzt. Also man hat gerade noch einen bauen können. Ist zu den Fahrern hingegangen, wollte den fahren. Und Hamilton hat gesagt, nee, also wir haben ohnehin schon Probleme mit unserem Setup, es geht immer hin und her und wir verwirren uns nur selber. Er wollte diesen Flügel nicht. Russell hat gesagt, ja, ich spiele hier den Testfahrer und er ist ja am Freitag ist er einmal den neuen, dann den alten. Am Samstag hat er sich für den neuen entschieden. Es wäre so gewesen, wenn jetzt beide Fahrer gesagt hätten, ja, wir wollen diesen Flügel, hätte es bei Mercedes einen Münzwurf gegeben, dann hätte halt der eine oder andere gewonnen. Hamilton hat dann erst sich nach dem Rennen wieder daran erinnert, oh, der andere hat ja einen ganz anderen Flügel gehabt, hat das so ein bisschen als Ausrede hergenommen. Also das sieht man auch, da ist natürlich schon auch Spannung da. Jetzt nicht, dass es da Streit gäbe, aber es ist einfach durch den Konkurrenzdruck ist da Spannung da. Da nimmt man natürlich die kleinste Ausrede, die sich irgendwo anbietet, um zu erzählen, ja, es ist ja klar, dass der da vor mir fährt. Um es mal kurz zu machen, Mercedes holt langsam auf. Es ist immer ein ganz, ganz kleiner Schritt. Es wird sicher noch ein bisschen dauern, bis sie dran sind. Aber ich würde auch sagen, wenn wir nach der Sommerpause, wenn sie jetzt diesen Weg so weitergehen, und der scheint mir ein Weg zu sein, wo es erst einmal so ein bisschen Verständnis da ist, wo es jetzt nicht mehr rauf und runter, sondern so ganz langsam bergauf geht, dann könnten die vielleicht in der zweiten Saisonhälfte auch da vorne mitfahren.
Negativ überrascht hat tatsächlich Aston Martin. Die haben, glaube ich, 4 Punkte in den letzten 3 Rennen nur mitgenommen. Ich glaube, Lawrence Stroll schläft gerade nicht so gut, würde ich sagen. Und im Gegensatz dazu ist Toro Rosso echt gut in Form gewesen, vor allem Yuki Tsunoda. Mhm. Der hat in Monaco, finde ich, auch einen super Job gemacht. Denkst du, Aston Martin wird jetzt wirklich von Toro Rosso aufgefressen?
Das kann passieren. Also bei Aston Martin ist es ja ganz komisch. Ich habe mich mit einem aus dem Team unterhalten, der hat gesagt, das beste Auto, was wir eigentlich hatten, war das Auto am Anfang des letzten Jahres. Bis das erste Upgrade kam, das war dann Montreal. Da war das Auto gutmütig, einfach zu fahren, hatte einen geringen Reifenverschleiß, war eigentlich auf jeder Rennstrecke gut bei der Musik. Dann ging es los mit den Upgrades und da hat man sich immer weiter zurückentwickelt. Nicht zurückentwickelt, was die Daten angeht. Die haben immer mehr Abtrieb dazu gewonnen. Auch jetzt mit dem letzten großen Upgrade, was ja in Imola kam, das war ja fast eine B-Version, kann man sagen. Klar, mehr Abtrieb als vorher. Das Problem ist, er kommt auf der Strecke nicht an. Das Auto ist extrem schwer zu fahren. Das merkt man. Selbst Alonso macht Fehler. Er hat das dritte Rennen, wo er eigentlich unter seinem Niveau gefahren ist. Das war ein bisschen enttäuschend. Er hat dann gesagt, ja, er war im Q1 immer zur falschen Zeit am falschen Ort, hat immer ein bisschen Verkehr gehabt. Mag stimmen, aber ich glaube, er wäre vielleicht mit Mühe und Not ins Q3 gekommen, wenn alles gut gelaufen wäre. Aber der Aston Martin hat da eine riesen Baustelle. Ich glaube, bei denen täte es gut, dass man jetzt erstmal den Stand des Autos so lässt, wie er ist und schaut, dass man dieses Auto gutmütiger macht. Man ist jetzt in Monte Carlo beim Frontflügel wieder einen Schritt zurückgegangen auf das vorherige Modell. Das hatte nicht, dass man dem Frontflügel, dem neuen, nicht getraut hätte, der in Imola da kam, sondern das Problem war, man hat ja den großen Monaco-Heckflügel drauf gehabt und man hat von der neuen Frontflügelfamilie hat man noch keine Version für maximalen Abtrieb, deswegen musste man zurück auf die alte. Das war jetzt auch nicht ideal. In Montreal wird dann wieder das Auto quasi in der Spezifikation fahren, wie wir es in Imola gesehen haben. Das ist dann meiner Ansicht nach schon der absolute Test auch für Sie. Wie gut ist das Upgrade jetzt wirklich? Weil dann gibt es keine Ausreden mehr. Da ist man es dann auch schon das dritte Mal gefahren. Müsste eigentlich verstanden haben, um was es geht. Aber wie gesagt, Aston Martin hat eine echte Baustelle, die müssen da aufpassen, weil sich der Toro Rosso immer weiter nach vorne bewegt. Jetzt schon das zweite Mal kein Upgrade dabei. Also Upgrade hatten natürlich alle, weil jeder seinen eigenen Heckflügel hatte oder seinen Spezialheckflügel, aber sagen wir jetzt nichts Grundlegendes im Auto. Und Peter Bayer, der Geschäftsführer, erzählt, dass dieser Unterboden, der da in Miami gekommen ist, das war ein Riesenschritt. Das war zwar nur der Unterboden, aber hat das Auto nochmal eine Spur gutmütiger gemacht. Yuki Tsunoda hat volles Vertrauen ins Auto, was ja auch immer 1, 2, 3 Zehntel sind, je nachdem. Und das Auto ist jetzt eigentlich überall gut. Es ist ähnlich wie der McLaren, auf einem etwas niedrigeren Niveau, aber es ist überall gut. Und man merkt das. Also Ricciardo legt ja auch langsam zu, auch wenn man sagen muss, er hinkt immer noch 3, 4 Zehntel hinter dem Tsunoda her, was natürlich aus seiner Sicht ziemlich bitter ist. Aber das ist ein Auto, mit dem man eigentlich jetzt regelmäßig in die Punkte fahren kann. Und wenn Aston Martin weiter so schlecht fährt, dann haben die da ein Problem.
Ja, sieht fast so aus. Und wer natürlich auch gerade ein Problem hat, ist Sauber. Mhm. 0 Punkte als einziges Team.
Ja.
Ist eigentlich ein Drama für die Mannschaft, die ja da doch in der Vergangenheit sehr viel Tradition aufgebaut hat. Ja, was denkst du, woran hängt's? Was ist da los?
Ja, der erste Verdacht geht jetzt natürlich in Richtung Fahrer, weil wir hören aus dem Team, dass das Auto eigentlich besser ist, als es aussieht. Aber wir haben jetzt die letzten 4 Qualifyings, die kamen nicht mehr übers Q1 raus. Sie sind jetzt eigentlich immer letzter, vorletzter von den Rundenzeiten her. Und jetzt in Monaco wieder Vorderachse, Vorderreifen, keine Temperatur. Einer vom Team hat mal gesagt, ja, da muss man halt schauen, dass man auch die Aufwärmrunde ein bisschen aggressiver fährt, damit der Vorderreifen Temperatur kriegt und damit Grip. Und einer wie der Bottas müsste es ja wenigstens wissen, der hat ja schon, keine Ahnung, gefühlt 500 Grand Prix gefahren. dazu, das ist kein Qualifizierer, meiner Ansicht nach, wie gesagt, mit der Formel 1 überfordert. Er hat einen ganz ordentlichen Einstand gehabt vor 2 Jahren, aber hat sich nicht weiterentwickelt. Gerade im Qualifying ist er eigentlich eine Nullnummer. Und Bottas macht jetzt mir auch nicht mehr den Eindruck, als wäre er der Motivierteste. Ich glaube, wenn Sauber rausfinden will, liegt das Problem jetzt bei den Fahrern oder ist vielleicht doch das Auto nicht so toll, wie wir denken, dann muss man mal einen der beiden rausnehmen und irgendeinen reinnehmen, von dem man denkt, naja, der könnte jetzt wenigstens uns mal zeigen, wie gut das Auto wirklich ist.
Das Ding ist ja auch, muss sich jetzt Audi Sorgen machen, ob sie da nicht vielleicht einen schlechten Deal gemacht haben mit Sauber?
Ich würde jetzt nicht sagen, schlechter Deal. Audi muss sich Sorgen machen, dass die Motivation im Team verloren geht. Also wenn die da immer hinten rumfahren, das demotiviert natürlich die ganze Mannschaft. Aber die Mannschaft muss ja eigentlich sich so langsam jetzt schon eine Art Siegermentalität aneignen, weil Audi wird ja dann nicht da hinten rumfahren wollen. Und gerade dieser, wie die Engländer sagen, dieser Mindset ist unheimlich wichtig. Immer ans Limit gehen, immer volles Risiko. Es gibt eigentlich nur Sieg oder sonst gar nichts. Das lernt man natürlich nicht, wenn man da irgendwie um die Plätze 17, 18, 19, 20 fährt. Also meiner Ansicht nach muss die Mannschaft auch so eine gewisse Rückversicherung mal kriegen. Ja, es geht aufwärts, da geht was vorwärts. Im Moment hängen die da hinten drin, das frustriert. Also ich finde, da muss sich Andreas Seidel sicher Sorgen machen. Und meiner Ansicht nach muss er einen der beiden Fahrer während der Saison mal austauschen. Und dann soll er eben meinetwegen diesen Meloni mal nehmen, der da in der Formel 2 einen guten Job macht, oder den Porcher zurückholen, den sie ja da 3 Jahre ausgebildet haben. Ich weiß jetzt nicht, wie gut der ist, ist schwer einzuschätzen, er fährt jetzt Indycar. Oder sie sollen den Drugovic nehmen, der auch noch Geld mitbringen würde, das würde nicht mal was kosten. Ja, lässt den Burschen da mal ein paar Rennen fahren, dann sieht man ja, ob da was weitergeht. Und den Bottas muss man sowieso bezahlen. Also insofern, wie gesagt, würde man nicht mal Geld verlieren.
Hm. Für die Zukunft ist es ja kein Geheimnis, dass Audi großes Interesse auch an Carlos Sainz hat. Hm. Damit sind wir beim Thema Transfermarkt. Da war in Monaco dann einiges los an Gerüchten. Zuletzt wurde Sainz auch mit Williams jetzt in Verbindung gebracht. Wie schätzt du da die Lage ein? Ist das ernst zu nehmen, das Thema? Und wo geht es da hin?
Ja, sicher ernst zu nehmen. Also wie gesagt, wenn es die Formel 1 ein Wunschkonzert wäre, würde Sainz natürlich am liebsten bei Red Bull fahren. Wie gesagt, die Verstappen-Situation, die wird sich sicher nicht schnell entscheiden. Wie gesagt, Marco hat ja gesagt, wir wollen jetzt erstmal Weltmeister werden und dann überlegen wir uns weitere Schritte. Das kann dauern, das kann sogar in diesem Jahr sehr, sehr lange dauern, so gut wie Ferrari und McLaren sind. Perez, ich glaube nicht, dass die auch da eine schnelle Entscheidung treffen. Es gibt eher Gerüchte, dass der Vertrag relativ schnell unterschrieben wird. Also ich glaube mal, Sainz sollte so in 2, 3 Wochen eigentlich dann wissen, es hat keinen Wert, da lange zu warten. Mercedes kann ihm nur einen Einjahresvertrag bieten, er will aber 2. 2 Jahre würde er bei Audi kriegen, 2 Jahre würde er auch bei Williams kriegen. Audi würde ihm wahrscheinlich sogar noch ein 3. Jahr dazugeben. Jetzt ist das Argument von Williams-Teamchef James Walsh, der da relativ offen ist und offensiv mit dem Thema umgeht. Er hat mir gesagt, er hat dem Sainz erzählt, mach mal einen Vergleich, Audi und wir. Audi ist wahrscheinlich über die längere Zeit gesehen die attraktivere Lösung. Ist ein Werksteam, klar, und das ist ein großes Projekt und da stecken viele Emotionen drin. Aber er sagt, Williams, wir werden schneller konkurrenzfähig sein als Audi. Also wenn du eh nur 2 Jahre bleiben willst, komm lieber zu uns, weil wir haben die 1000 Leute schon, die der Sauber erstmal rekrutieren will. Also der Sauber braucht ja mindestens noch 300 Leute, um sein Team in der Schweiz zu verstärken. Und das dauert natürlich, bis die alle integriert sind. Und bei uns steht die Mannschaft schon. Wir rüsten jetzt die Werkzeuge auf. Das Geld ist freigegeben. Das geht so um die 100 Millionen Dollar. Das ist natürlich bei Sauber auch der Fall. Auch die beginnen jetzt, die Werkzeuge aufzurüsten. Also das ist sein Argument. Komm zu uns. Du bist für 27 wieder frei und kannst dann immer noch entscheiden, zu Audi zu gehen oder auch nicht. Ja, wie gesagt, das verkauft offensiv und Sainz überlegt sich das ganz klar. Also das, ich würde mal sagen, das ist ja fast gleichwertig jetzt aus seiner Sicht mit dem Audi-Thema. Er ist ja ohnehin ein bisschen frustriert. Er fühlt sich natürlich zu höherem geboren, als da jetzt mit solchen Teams da zu verhandeln zu müssen. Er hat natürlich gehofft, dass die ihn dann wenigstens bei Red Bull oder Mercedes mit offenen Armen empfangen. Aber die haben halt andere Zwänge. Der Zwang ist, wie gesagt, es gibt vielleicht die Chance, Verstappen zu kriegen. Da schaut man natürlich nicht nach Sainz. Der wird ja auf die Wartebank geschoben erstmal. Insofern aus seiner Sicht, wie gesagt, ein bisschen frustrierend vielleicht, aber er muss ja dann eines der beiden Teams nehmen. Er sagt ja selber, das ist der Grund, warum er sich noch nicht entschieden hat. Er wird 30 in dem Jahr und die Entscheidung kann schon wegweisend für seine Karriere sein. Man sieht ja auch, wenn es dann wirklich mal 1, 2 Jahre schlecht läuft, Man ist dann schnell weg vom Fenster. Die Leute erinnern sich plötzlich nicht mehr dran. Und da wird dann nicht groß hochgerechnet. Ja, ist ja kein so tolles Auto, ein kleines Team, wie auch immer. Da war es bei Albon anders. Der Albon, der kam da quasi als Retter von Williams, hat da damals wirklich Wunderdinge vollbracht mit dem Auto, das da noch richtig schlecht war. Der hat seinen Marktwert gesteigert, aber für Sainz ist es natürlich ganz, ganz schwierig, den Marktwert zu halten. Das ist das eine. Und dann gibt es noch die andere Nummer, schon vor dieser Kollision der beiden Alpine-Piloten da, Ocon gegen Gasly, gab es ja schon Spannungen, würde ich mal sagen, bei Alpine. Ocon ist da jetzt nicht mehr der Favorit oder der Liebling. Und er hat sich wohl schon bei Haas umgeschaut. Also das könnte ein Kandidat für Haas werden. Hülkenberg ist ja weg zu Audi. Magnussen hat jetzt auch noch nicht die tollste Saison, obwohl ich glaube, er ist besser, als es die Ergebnisse zeigen. Also das ist jetzt ein Thema. Und ich glaube, wenn dann mal der Sainz sich entschieden hat, dann werden die Bausteine fallen, dann weiß man, wer wohin geht. Ich glaube nicht, dass da viele Leute dann von Red Bull träumen werden. Das wird wahrscheinlich dann im Endeffekt, wenn der Verstappen bleiben sollte bis nächstes Jahr und den Perez schmeißen sollten, dann wird es halt zwischen Tsunoda und Ricciardo ausgehen. Im Moment müsste man eigentlich sagen, man muss gar nicht lange überlegen, Tsunoda ist sicher deutlich besser als Ricciardo. Vielleicht erfängt sich der Daniel noch, schwer zu sagen. Also ich würde mal sagen, in dem Augenblick, wo Sainz dann jetzt seine Entscheidung trifft, werden einige Mosaiksteine rücken.
Und Perez soll wohl ja kurz vor Vertragsunterzeichnung stehen, obwohl...
Heißt es ja.
Ja, genau, das jetzt irgendwie zuletzt schwierig war eher, aber...
Ich kann mir vorstellen, dass man die gleiche Nummer macht wie vor 2 Jahren, wo er auch schon mal so eine kleine Krise hat. Gibt ihm einen Einjahresvertrag oder 1+1, wie auch immer, dann ist er wieder beruhigt und dann kann er wieder frei auftrumpfen. Was ja für Red Bull, das haben wir vorher schon besprochen, ganz wichtig ist, die brauchen die Punkte und zwar von beiden Fahrern. Jetzt geht es um den Konstrukteurspokal und Ferrari und McLaren sind gleichwertig super besetzt. Also das wird wahrscheinlich eins der Motive sein, ihm eher schneller eine Vertragsverlängerung zu geben, als ihm jetzt zu sagen, so, wir nehmen den Sainz, dann fährt er noch schlechter.
Mhm. Wir hatten vorhin Kanada schon mal kurz angerissen, weil es da auch wieder Curbs und so weiter hat. Wie ist da dein Ausblick? Was sehen wir da für ein Kräfteverhältnis? Ist das nochmal so eine Überraschungskiste wie Monaco? Weil es ja dann doch nicht so eine normale Rennstrecke in Anführungsstrichen wie Barcelona ist, wo man so die Fortschritte besser erkennen kann. Oder gibt es da ein relativ klares Bild dann?
Nee, ich würde sagen, Ferrari geht als Favorit nach Montreal, einfach weil man über die Curbs drüber muss. Das können die. Auf der Geraden ist der Ferrari nicht schlecht. Die haben ja Power ohne Ende und er ist natürlich aerodynamisch viel effizienter, als er schon mal war. Die haben diese Absenkvorrichtung, die ja ursprünglich Red Bull mal erfunden hat, perfektioniert. Meiner Ansicht nach ist es schon besser als bei Red Bull. Das wird in Kanada ganz wichtig sein, weil es eben dann im Gegensatz zu Monaco zwischen diesen langsamen Kurven mit den Curbs sind ja lange, lange Geraden. Das heißt also, man hat 2 Anforderungen. Man muss gut in den langsamen Kurven sein, guten mechanischen Grip haben. Man muss aber auf der Geraden auch schnell sein. Es gibt keine schnelle Kurve, was es zum Beispiel auch für Teams erleichtern wird, die so ein bisschen ein Problem haben, eine große Varianz abzudecken. Aber meiner Meinung nach Ferrari-Favorit und Red Bull wird sich da auch gegen McLaren hart tun. Also es könnte ein tolles Rennen werden. Einschalten, unbedingt.
Ja, ich werde es auf jeden Fall schauen. Ich bin nicht mit vor Ort. Michael, du bist in 2 Wochen ja dann wieder da.
Ja.
Ich sage herzlichen Dank dir für deine Einblicke, war wie immer sehr spannend. Ja, und danke fürs Zuschauen und wir melden uns dann in 2 Wochen, beziehungsweise die Kollegen, mit den neuesten Infos aus dem Fahrerlager in Kanada.
Servus.